Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Igor Levit unser Gast. Er ist ein großartiger Musiker. Manche sagen, er ist der beste Pianist der Welt. Dem würde ich hinzufügen, er ist der spannendste Pianist der Welt. Denn Igor Levit beschränkt sich nicht auf das Klavier. Er mischt sich immer wieder in gesellschaftliche Debatten ein mit klarer Haltung, klaren Werten. Wir sprechen in dieser Folge über Freiheit, über Identität und über, wie könnte es auch anders sein, Musik. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Levit. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben.
Ich freue mich auch auf dieses Gespräch.
Herr Levit, Sie...
Thank you for having me, würde ich jetzt in Amerika sagen.
Genau. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, denn Sie sind einer der wenigen Musiker, die ja wirklich ganz oft über Werte sprechen. Sie nennen das meistens nicht so, aber Sie melden sich zu Wort mit Ihrer Meinung. Das finde ich ganz toll. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, welche drei Gegenstände Sie uns mitgebracht haben und worüber wir heute sprechen.
Ja, also ich habe drei Gegenstände, die mein Leben, also nicht jedes dieser Gegenstände begleitet mein Leben tagtäglich, aber einige tun's. Aber jedes dieser Gegenstände steht für etwas, was mir ungeheuer wichtig ist. Und wir können ja anfangen, um mal leicht ins Gespräch zu kommen, mit meinem Fahrrad.
Okay.
Ich konnte, und das ist schon jetzt gleich zu Beginn eigentlich eine Falschaussage von mir, weil ich habe sehr viele Fahrräder. Bis vor wenigen Wochen hatte ich auch noch drei mehr. Diese wurden mir auf heimtückische Art und Weise aus meinem eigenen Keller geklaut.
Oh, das heißt, wie viele haben Sie jetzt noch so insgesamt, wenn man sie zusammenzählt?
Reichen noch vier.
Zwei Hände oder vier? Okay.
Jetzt sind es noch vier. Aber das Fahrradfahren ist tatsächlich sehr zentral in meinem Leben. Das Freiheitsgefühl ist für mich ja ohne Vergleich. Und Freiheit und Mobilität, Bewegungsfreiheit, auch eine sehr kurzfristige, impulsive Entscheidung zur Bewegung von A nach B. Das ist ein Wert, den ich wirklich mit allem für mein Leben und für das Leben meiner Mitmenschen auch mit allem immer und immer wieder verteidigen würde. Also tatsächlich steht dieses Fahrradfahren für mich für enorm viel Gutes in meinem Leben.
Ich finde das einen total spannenden Wert, weil das ja wirklich so was Alltägliches ist, was wir gerne als gesetzt voraussetzen. Also ne, das ist so bei uns. Aber so selbstverständlich ist es ja gar nicht, dass man sich tatsächlich frei bewegen darf. Ich denke jetzt nicht nur an die Covid-Situation, sondern auch an andere Länder, andere Regimes. Und sei es nur, weil man sich nicht sicher fühlt, sich draußen zu bewegen. Ist das, was Sie meinen, dass man sich sozusagen wirklich ganz frei bewegen kann im Alltag?
Also für jeden ist ja Freiheit etwas ganz Individuelles, nicht wahr? Wie beschreibst du deine Freiheit? Also Sie haben gerade gesagt, fühlt man sich sicher? Das ist ja ganz zentral, wäre aber gar nicht mein Punkt gerade. Also das ist ja der Luxus meines Lebens und ich glaube auch unseres Lebens, dass wir uns sicher frei bewegen können. Und das ist so selbstverständlich, tatsächlich, darüber habe ich überhaupt noch nicht mal nachgedacht. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann müsste ich jetzt um eine halbe Stunde Bedenkpause bitten. Wie dankbar ich bin, dass dieser Punkt in meinem Leben keine Rolle spielen muss. Ja, ist selbstverständlich. Nein, für mich ist das eher, hat das was mit Neugierde zu tun und mit Entfaltung zu tun, mit Kennenlernen der Welt da draußen. Die Welt da draußen, dieses Leben, dieser Alltag, das ist das, was mich am allermeisten prägt. Und Menschen treffen, Menschen sehen. Also ich setze mich auf ein Fahrrad, um Freunde zu treffen. Ich setze mich auf ein Fahrrad, um eine Veranstaltung zu besuchen, um auch mal den Kopf frei zu kriegen. Also ich muss wirklich sagen, neben den Hauskonzerten, die ich ja in der Corona-Pandemie gespielt habe, von zu Hause gestreamt habe, die wunderschönerweise sehr vielen Menschen viel bedeutet haben, aber auch mir sehr viel bedeutet haben, auch mich getragen haben durch diese Zeit, war das Fahrradfahren ganz zentral. Ich bin wirklich jeden Tag auf dieses, auf welches Fahrrad ich auch immer gerade Lust hatte, auf dieses Rad gefahren und bin einfach gefahren, bin einfach weg gewesen, ja, und alleine, aber eben nicht stuck at home. Und da ich keinen Führerschein habe, ist das für mich natürlich meine, ja, souveränste Form der Fortbewegung, weil bei allen anderen Mitteln bin ich eben angewiesen auf andere Menschen. Und dieser Freiheitsdrang, dieser Bewegungsdrang, manche haben das mit ihrem Auto, ich habe es mit meinem Fahrrad, ist, ich kann sehr, sehr, sehr nachvollziehen, wie viel das auch Menschen bedeuten kann.
Und ich finde es total spannend, dass Sie genau das Fahrrad und nicht das Auto gewählt haben, weil so das typisch Deutsche ist ja, Freiheit ist Auto, Freiheit ist der Führerschein. Sie haben sich ja bewusst, glaube ich, würde ich jetzt mal unterstellen, dagegen entschieden. Warum? Hat das einen Nachhaltigkeitsgedanke?
Überhaupt nicht. Es hatte ehrlich gesagt eher den, ich habe keine Lust auf die Fahrprüfung Gedanken.
Haben Sie Prüfungsangst? Nee, im Ernst. Das kann nicht sein.
Nö, ich habe gar keine Prüfungsangst, aber ich hatte ehrlich gesagt früher zumindest sehr große also ich lerne Klavierstücke von größter Komplexität, aber ich war ehrlich gesagt zu faul auf Theorie lernen. Also ich habe es nicht gebraucht. Ich habe das Auto bis jetzt in meinem Leben einfach nicht gebraucht. Das Fahrrad schon. Wenn ich zu Konzerten unterwegs bin, sitze ich im Zug oder ich fliege, dann habe ich meine Ruhe. Ich trage auch keine Verantwortung beim Fahren. Ich habe genug im Kopf in dem Moment, ja. Und ich kam einfach nicht dazu. Ich wollte das nie. Das hatte gar keine politische Dimension, sondern ich sag einfach nur, es war einfach pure Faulheit. Tatsächlich ist aber der Führerschein und so, und die Frage, ob ich mal einen mache oder nicht, wird gerade immer aktueller. Also mal gucken. Irgendwie kitzelt's mich, aber ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, ich würde es schon packen intellektuell, aber
da hätte ich jetzt auch keine Bedenken.
Der Tag ist noch nicht gekommen.
Sehr spannend. Ich fand gerade sehr spannend, was Sie gesagt haben zum Thema Lernen. Wie lernen Sie denn Klavierstücke? Sie spielen ja, so habe ich gehört, ganz, ganz viel auswendig, aber nicht nur. Wie lernt man so ein hochkomplexes Stück auswendig? Wie geht das übers Gehör? Geht das über die Emotionen? Wie macht man das? Wie machen Sie das?
Es ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Es ist erstmal sehr viel Lesearbeit. Also ich lerne, ich lese ein Werk erst einmal, bevor ich es spiele. Und Notenlesen ist für mich wie Bücherlesen. Ich sehe Noten, ich höre sie, ich weiß, wie sie klingen werden. Das ist eine Frage von Erfahrung und dass man das dann auch irgendwann einfach kann. Also es fängt mit dem Lesen an. Dann ist es natürlich ein emotionaler Zugang. Ein Werk, zu dem ich einen sehr direkten Zugang habe, lernt sich auch schneller. Es ist manuelle Erfahrung. Je häufiger du spielst, desto mehr setzt es sich auch technisch fest. Aber ich glaube, der zentrale Satz, zumindest in dem, wie ich Werke lerne, / auswendig lerne, ist, es lernt sich von selbst. Es kommt dann mit der Zeit. Oder es kommt eben nicht. So. Mhm. Also ich empfinde keinen Druck mehr, jedes Stück auswendig spielen zu müssen. Das habe ich früher mal gehabt. Mhm. Das habe ich gar nicht. Und ja, es lernt sich. Von selbst. Mit Zeit und Ausdauer und Geduld und Konzentration. Ja.
Das heißt, Sie haben sich so ein bisschen die Freiheit genommen, Dinge auch nicht auswendig zu nehmen, um wieder beim Thema zurückzukommen. Ja. Sagen Sie, der Wert Freiheit ist ja so ein ganz, ganz zentral in unserer Kultur. Nun waren Sie viel und lange bei Twitter aktiv, sind Sie jetzt nicht mehr, haben sozusagen, also mich würde interessieren, Ihr Blick auf das Thema Meinungsfreiheit und wo auch die Grenzen liegen. Haben Sie dazu eine Meinung?
Jetzt muss ich Sie bitten, die Frage konkreter zu stellen. Jetzt ist mir zu vage.
Na, was ich mir überlegt habe, ist,
machen Sie es konkret.
Sie waren ja auf, ja, gerne. Sie waren auf Twitter aktiv. Sie haben dann Bedrohungen bekommen, sich dann irgendwann entschlossen, sich zurückzuziehen. Das heißt, Sie haben sich ein bisschen, ich probiere es mal provokant, Sie haben sich ein bisschen Ihre Meinungsfreiheit nehmen lassen. Kann man das so sagen?
Nein, ich habe einfach die Twitter-App gelöscht. Also so und mein Account runtergenommen. Ich habe meine Meinungsfreiheit mir nicht nehmen lassen. Nein. Ich also wo kämen wir dahin? Nein, ich habe einfach nur ich habe genug von der Plattform gehabt nach fast 11 Jahren. Schauen Sie, es ist ganz einfach. Da habe ich vielleicht früher anders drauf geschaut oder nicht. Vielleicht war das nicht, sagen wir nicht ganz oberste Priorität für mich. Solange jemandes Meinung nicht gleichgesetzt ist mit der Bedrohung meines Lebens oder der Bedrohung des Lebens anderer Menschen, solange jemandes Meinung nicht gegen etwas verstößt, worauf wir uns in der Gesellschaft auch eigentlich geeinigt haben, oder solange es einfach nicht kriminell ist. Everybody is entitled to his opinion. Ich rede nicht mit Nazis. Und das beinhaltet, ich spreche mit allen anderen. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass Menschen, also da bin ich vielleicht ein bisschen näher bei meinen amerikanischen Freunden als bei meinen Deutschen. Ein Mensch, dessen Meinung ganz klar am Faktischen vorbeigeht, der aber gerade noch nicht mein Leben bedroht, mit diesem Menschen muss ich und will ich auch im Gespräch bleiben, um nichts unternommen zu lassen, ihn davon zu überzeugen, dass er gerade am Faktischen vorbeigeht. Klimawandel ist jetzt so ein Beispiel. Nicht wahr? Das ist ein unglaublich kompliziertes Thema und es ist ein vielschichtiges Thema und es betrifft uns alle, aber es betrifft uns alle aus verschiedensten Richtungen. Aber es gibt keinen Zweifel, dass er menschengemacht ist. Zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass es ihn gibt. Aber wenn ich jemanden begegne, der das in Zweifel zieht, fange ich nicht an, ins Horn zu pusten und zu sagen, nehmt ihm die Stimme weg. Nein, das halte ich für falsch. Sondern ich gehe zu diesem Menschen und versuche, mit ihm zu sprechen, solange er mir den Raum dafür gibt. Wenn aus einer Meinung eine Emotion wird und aus der Emotion eine Bedrohungslage wird, ja, dann ist das Gespräch vorbei. Bitte. So. Und insofern bin ich all in für Meinungsfreiheit, aber sie ist nicht absolut frei von Regeln. So.
Gibt's viele Menschen, die sich nicht einmischen in die gesellschaftlichen Debatten. Was hat den Mensch Igor Levit, ich sage es mal, politisiert? Gab es da ein Erlebnis? Ein Auslöser?
Die Finanzkrise 2008?
Ja. Warum?
Weil das so eine Dringlichkeit bekommen hat, weil ich war Anfang 20 und habe Nachrichten gelesen und es hatte so eine Schwere und so eine Gefahr einfach, zumindest wurde sie mir suggeriert, dass ich mich einfach dem nicht entziehen konnte. Die daraus entstandenen Occupy Wall Street Prozesse, Demonstrationen, die daraus entstandene schwerste Eurokrise, alles, was daraus dann entstanden ist, Ressentiments, medial und politisch vorgetragen gegen südeuropäische Länder. Plötzlich gab es ein Wir gegen euch. Aus diesen Ressentiments heraus, auch aus diesen Ressentiments heraus entstand eine neofaschistoide Partei in Deutschland, die jetzt in Parlamenten sitzt. Eine antidemokratische, demokratisch gewählte, antidemokratische Partei, die im Übrigen da ist dann meine rote Linie erreicht. Aber wir können das Auftreten dieser Partei nicht losgelöst betrachten von auch der Wirtschaftskrise 2008. Und diese Prozesse, die natürlich die Geflüchtetenkrise 2015, das dann nochmal Erstarken der politischen Rechtsextreme, dass die politischen Fehler des demokratischen Spektrums, die gemacht wurden, ganz ohne jeden Zweifel, Schritt für Schritt für Schritt, die Pandemie, was das mit uns gemacht hat, die Kriege, ja. die also einfach mein Leben als solches ab dem Moment, wo ich so Anfang 20 war, die Welt, in der ich lebe, hat mich politisiert. Und auch sehr, sehr stark geprägt, im Guten wie im Anstrengenden.
Verstehe. Bevor wir jetzt die ganze Zeit verbrauchen, über den ersten Wert zu reden, was ist denn Ihr zweiter Wert oder Ihr zweiter Gegenstand, den Sie dabei haben?
Also der zweite Gegenstand, den ich dabei habe, ist viel, viel, vielschichtiger und komplizierter. Es ist kein Gegenstand, den ich im Kopf habe oder damit ich mich selber lobe, sondern es geht um den Kontext und um das Thema als solches. Ich wurde vor einigen Jahren ausgezeichnet mit dem Preis des Auschwitz-Komitees. Mhm. Es ist eine für das, was ich tue, für mein Auftreten gegen Judenhass, gegen Antisemitismus. Diese Auszeichnung hat mir, und jetzt untertreibe ich wirklich kosmisch, sehr, sehr viel bedeutet. Und diese, es ist das B, der Buchstabe B, das umgedrehte B von dem Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, das ja dann gedreht wurde als Zeichen des Widerstandes aus dem Arbeit macht frei, aus der Arbeit macht frei Aufschrift. Und da kommt ein Wert hinzu, den würde ich beschreiben mit Identität, nämlich meinem Leben als Jude in Deutschland. Ich habe viele Jahre darüber nachgedacht, wer ich bin. Ja, Menschen haben mich ja als alles Mögliche schon bezeichnet. Deutscher Pianist, russischer Pianist, der Europäer, der deutsche Pianist mit russischen Wurzeln, der russische Pianist, der in Deutschland lebt, der russisch-jüdische Pianist, you name it. Mhm. Ich wollte eigentlich immer eigentlich nur der Pianist sein. Mir wurde irgendwann klar, dass das ein naiver Gedanke ist. Also habe ich mich lange gefragt, wer bin ich eigentlich? Bis ich irgendwann an den Punkt kam, zu sagen, ich bin ein Jude, der in Deutschland lebt. Und damit geht einher ungeheuer viel. Dabei würde ich es ehrlich gesagt belassen. Wir können jetzt drüber sprechen, aber damit geht ungeheuer viel einher. Und das ist meine Identität.
Ist das eine Identität, die Ihnen, weil Sie haben damit begonnen, wie es Ihnen von außen zugeschrieben wird, ist das eine Identität, die Sie sozusagen auch im Alltag jetzt mit dieser Beschreibung häufig erleben? Also werden Sie als Jude empfunden? Oder ist das jetzt inzwischen was Sie selber von sich aus nach außen tragen?
Das finde ich interessant, dass Sie gleich mit... Entschuldigung, ich finde es interessant, dass Sie es gleich mit dem Außen beginnen. Es hat erstmal was mit dem Innen,
weil Sie so
mit meinem Inneren
haben,
zu tun.
Ne? Genau, weil Sie gesagt haben, es wurden Ihnen diese Zuschreibungen gemacht und daraus hat sich die Identität gebildet. So habe ich es jetzt verstanden.
Ja, nee, es wurden die Zuschreibungen haben dazu geführt, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, wer ich eigentlich bin. Natürlich auch Erlebnisse, natürlich auch antisemitische Angriffe, aber auch Freundschaften zu Michel Friedmann oder zu Maxim Biller oder zu einem zu anderen Menschen. Ich war aus verschiedensten Richtungen. Das hat natürlich zu meinem ganz eigenen Nachdenken geführt. Was ist eigentlich mit mir? Was ist mit meiner Identität? Was ist mit meinem Leben? Mit meinem Zugehörigkeitsgefühl? Und ich bin ein Jude in Deutschland. Das ist erst einmal eine Feststellung, die sehr, sehr viel mit mir macht, weil ich diesem Land mich sehr verbunden fühle. Nona, ich lebe hier seit 28 Jahren, beinahe 28 Jahren. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier groß geworden. Aber es ist auch ein Land, das ich als deswegen auch extrem anstrengend empfinde. Das mich jeden Tag aufs Neue dazu bringt, mir die Frage zu stellen, wieso lebe ich hier eigentlich? Es ist eine ständige Reibung, die ich dadurch empfinde. Und ich bin immer dieser Identitätsfrage eher ausgewichen, weil ich weil ich sie ein bisschen, ich konnte sie nicht beantworten. Sie hat mich überfordert. Und dann habe ich sie überspielt mit Sprüchen und so Alltagsweisheiten. Aber sie wurde immer wichtiger, sie ist immer wichtiger und sie beschäftigt mich täglich mittlerweile. Ich habe auch keine abschließende Antwort.
Wahrscheinlich gibt es die auch nicht, oder? Identität ist ja was, was sich auch täglich sozusagen verändert. Also zumindest geht es mir so. Man ist ja nicht, man entwickelt sich ja weiter.
Ja, aber der Jude in Deutschland sein, das wird halt so bleiben. Es sei denn, ich ziehe mal in ein anderes Land. Ja.
Aber das würde mich jetzt interessieren. Tatsächlich, wie ist das im Verlauf jetzt der Jahre, die Sie, die letzten 20 Jahre, wo Sie sagen, da haben Sie aktiv das hier erlebt, hat sich da was verändert in puncto, wie man auf sie zugeht, hat sich was verändert in Sachen Antisemitismus? Also man liest zumindest immer, dass sich das verschlimmert hätte. Dass
in
es
dem
mehr
Land.
Angriffe gibt. Ja, ja, in Deutschland.
Das müssen übrigens nicht nur Angriffe sein. Aber es gibt, es gibt mehr Fläche für und mehr Platz. Also der Satz, den einige Politiker immer mal stolz vor sich, oder nicht stolz, den sie so, mit einer gewissen, mit einem gewissen Pathos und Rührung vor sich hertragen, es gäbe keinen Platz für Antisemitismus und Rassismus, muss ich leider sagen, kann ich mittlerweile nur drüber lachen. Früher habe ich mich darüber aufgeregt, und zwar sehr, sehr doll. Heute wirklich, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht in blankem, wie heißt das Wort? Ach, super für einen Podcast, wenn mir ein Wort nicht einfällt.
Das kannst du am Klavier spielen.
Zynismus, also blankem Zynismus, ja. Ich werde da leicht zynisch, wenn ich sowas höre. Nein, die Flächen dafür werden immer mehr. Es sind Angriffe von rechts. Es sind gewisse Ideen von links. Ich drück's jetzt mal nett aus. Ja, es sind Demonstrationen Tod dem Staat Israel auf der Straße. Es sind Verrückungen von dem, was man toleriert, von allen möglichen Seiten. Es ist so interessant, ja. Und natürlich kommen mir jetzt Menschen und sagen, oder werden Menschen vollkommen zu Recht sagen, das ist ohne jeden Zweifel eine übergroße Mehrzahl der Angriffe von rechts und von Rechtsradikalen gibt. Und absolut, da bin ich total dabei. Ich ziehe auch keine Vergleiche und wehre mich gegen jede Gleichstellung von rechts und links. Ich wehre mich dagegen. Ich halte das für gefährlich, tatsächlich.
Ja.
Weil Sie sind Journalistin, mir hat noch niemand glaubhaft gezeigt, dass die staatliche, zum Teil wirklich Organisationen in staatlichen Bereichen, Behörden, von der Bundeswehr zur Polizei, im Parlament etc. Von die es ja ohne jeden Zweifel von Rechtsextremisten gibt, von Menschen, die diesen Staat im Grunde einfach zerstören wollen. Ich habe noch keine Nachrichten gelesen, wo es nur, also in tausendstel Milligramm vergleichbare sogenannte linksextreme Strukturen gibt. Lächerlich sind diese Gleichsetzungen,
stimmt,
da mache ich auch nicht mit. Aber auf der intellektuellen Ebene gibt es selbstverständlich sehr, sehr ausgeprägten, und nun sind wir in Deutschland, deswegen sage ich es jetzt, deutschen linken Antisemitismus, den hat es schon immer gegeben, den gibt es immer noch, der wird auch nicht kleiner. Und ja, es gibt für diesen immer mehr Raum. Und das macht mich nicht eng, aber es lässt mich auch sehr darüber nachdenken, mit wem ich eigentlich meine Zeit verbringen will.
Das verstehe ich. Was würden Sie sich denn wünschen von der deutschen Gesellschaft im Umgang mit einem in Deutschland lebenden Juden?
Also erst einmal würde ich mir wünschen, dass man die Lage als solche mal ernst nimmt. Rede ernsthaft mit mir. Hör auf, mir leere Sprüche umzuhängen, ja? Ich habe gerade einen, mit dem es gibt keinen Platz für, mal als Paradebeispiel genannt. Ich fühle mich nicht ernst genommen, wenn ich so einen Satz höre. Da steige ich aus. Und ich toleriere das auch nicht mehr. Und das meine ich ernst, wenn ich es sage, parteiübergreifend. Also von den Nazis mal abgesehen, mit denen rede ich eh nicht, aber wenn jemand zu mir kommt oder mir parteiübergreifend erzählt, es gäbe in Deutschland keinen Platz für Antisemitismus und Rassismus und einfach Menschenhass, dann haue ich öffentlich dagegen. Und sei es von meinen Freunden von den Grünen, deren Mitglied ich bin, oder von jeder anderen demokratischen Partei auch. Ich habe keine Toleranz mehr für diese Art von Sprüchen. Und noch einmal, ich fühle mich nicht ernst genommen.
Lage schön redet, ne? Ja.
Ja, es ist, genau. Und da fühle ich mich nicht ernst genommen. Also ernst nehmen, erwachsen sprechen, erwachsen Dinge beim Namen nennen und sagen, dass wir dieses Problem haben, nämlich Menschenhass, aus allen Richtungen, aus allen politischen Gesinnungsrichtungen in verschiedenen Ausprägungen. Ohne Zweifel, aber aus allen politischen Gesinnungsrichtungen. Ich wünschte mir ein erwachsenes Gespräch. Das wäre mal Schritt 1. Und dann können wir über alle anderen Schritte reden. Menschen, die sich aussuchen, welchen Antisemitismus sie jetzt mehr oder weniger irgendwie gerade bereit sind zuzulassen, nur weil ihnen gerade die Richtung passt oder nicht, da muss ich auch sagen, Freunde, mache ich die Tür zu, dann ihr seid nicht zu retten.
Das stimmt. Und oft merken viele ja auch gar nicht, mit was sie es zu tun haben. Ich habe mich ja letztens oder beschäftige mich schon länger mit Verschwörungstheorien und diese Narrative, die man, egal aus welcher Richtung, wie sie es schon sagen, dort hört, das ist, und wenn man denen weiter auf den Grund geht, ist ja unglaublich, wie viel antisemitische Narrative sich in verschiedensten Geschichten dann wiederfinden, die Jahrhunderte alt sind. Das ist erschreckend. Und jetzt, dadurch, dass es sehr viel mehr Verbreitung findet, wird es wieder präsenter, als ich es zumindest früher wahrgenommen habe. Das ist schon.
Die Juden als Jesusmörder ist die älteste. Und die.
Und es gibt auch weniger offensichtlich.
Die ist immer noch sehr, sehr aktuell. Also wir können, wenn wir von Narrativen reden, sollten wir mal von den ganz, ganz originären Narrativen auch nicht abgehen.
Ja.
Fangen wir mal von vorne an.
Ja, absolut. Meine nächste Frage wäre aber, wieso entscheiden Sie sich jeden Tag trotzdem wieder in diesem Land, das ja nun wirklich von Historie beladen ist, zu leben? Sie könnten ja jeden, also ich meine, Sie hätten ja die Freiheit, überall zu leben, in New York, wherever.
Nennen Sie es meine wichtigste alltägliche Auseinandersetzung. Ich kann Ihnen keine Antwort geben. Menschen, die ich sehr liebe, leben hier. Meine Familie ist hier. Meine Freunde sind hier. Das ist die Antwort. Es zerreißt mir sehr häufig das Herz, hier zu leben, aber es zerreißt mir noch mehr das Herz, mir vorzustellen, meine liebsten Menschen nicht zu sehen. Das ist die einzige Antwort, die ich hingeben kann. Aber der Konflikt und die Frage, die stelle ich mir jeden Tag aufs Neue. Warum lebst du eigentlich hier?
Ja.
Hands up.
So, jetzt bin ich gespannt, was das dritte Gegenstand, der dritte Wert ist.
Das wird Sie jetzt wahrscheinlich sehr überraschen.
Ich warte aber auf der dritte. Ich sage Ihnen gleich, was ich erwarte. Ich kann mir dann zusammenlegen.
Aber der dritte Wert steht tatsächlich einfach hinter mir und ist mein Instrument. Der dritte Gegenstand.
Der Flügel. Und was verbinden Sie damit?
Das größte Geschenk, das ich im Leben jemals bekommen habe. Nämlich Musiker sein zu dürfen. Es ist einfach es ist dieser Wert als solches. Es ist Musik machen zu dürfen. Ich habe immer nach mehr gesucht. Und auf eine gewisse Art tue ich es immer noch. Ich wollte nie nur Klavier spielen. Das hat sich nicht verändert. Aber seit einiger Zeit spüre ich jeden Tag immer mehr und mehr Glücksgefühl und Dankbarkeit dafür, was für ein Geschenk es ist, Musik zu machen. Einfach, ich kann mich einfach da hinsetzen, Tasten drücken und es kommen Klänge raus. Und das macht so viel mit mir. Das gibt mir so viel Grund, so viel Lebenssinn, so viel Daseinssinn, das kann ich gar nicht beschreiben. Insofern ist es der Wert, für, ja, nennen Sie es, des Lebens als solches.
Und tatsächlich kann man ja in Musik auch wahnsinnig viel reinpacken, ne? Da passt ja ein ganzes Leben rein, sozusagen. Also, ich
und
hätte gewettet,
da jedes
das aufzulösen.
Leben rein.
Ja, aber nicht jeder kann es ausdrücken. Also viele Leute lieben ja Musik, aber nur passiv sozusagen, das dann.
Ja, aber was? Da, nichts daran ist weniger als mein Aktiv. Ich bin einfach nur aktiv und spiele. Aber das macht ja Ähnliches mit mir wie mit Ihnen auch. Es erfüllt mich. Es lässt mich ja innerste, tiefste Gefühle spüren. Es hilft mir dabei. Und sie hilft mir dabei, Musik hilft mir dabei. Und insofern sind wir da beide gleich berührt, aber mit unseren ganz eigenen Geschichten.
Ich bin vorher über ein Wort gestolpert, das Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie wollten nie nur Klavier spielen. Wie war das gemeint? Im Sinne von auch andere Instrumente oder dass das Klavier an sich zu wenig ist? Oder wie meinst du?
Klavier ist mir eigentlich immer zu wenig, weil ich gerne einfach, ich habe so Fantasien, ohne dass ich sie konkret machen kann, dass sich auch so ein Instrument mal entwickelt, dass es anders klingt, dass deswegen, ich interessiere mich für alle möglichen Instrumente, elektronisch, aber auch alte. Ich habe Klänge gern, ja. Mhm. Ich kann halt nur Klavier spielen. Also ich würde auch gern Gitarre spielen können. Das Talent ist an mir vorbeigefahren, leider. Ich habe ja immer mehr gemacht. Ich bin mein Aktivsein hat sich ja nie nur auf das Klavierspiel beschränkt. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Ich bin aktiv im Alltag. Ich tue Dinge, die weit außerhalb dessen gehen, was der Pianist sein bedeutet. Ich engagiere mich auf verschiedenen Ebenen in meinem Leben. Das meine ich. Und das tue ich auch weiterhin. Minus Twitter. Und das ist nur ein Gewinn von Lebensqualität. Zumindest empfinde ich es gerade so.
Welche Bedeutung kann denn Musik gesellschaftlich haben? Also kann sie Brücken bauen? Kann sie Feinde versöhnen? Wie würden Sie die Wirkung von Musik oder das Potenzial beschreiben?
Ich würde genau das nochmal wiederholen, was Sie gerade gesagt haben. Sie kann das alles. Sie kann. Sie kann Brücken bauen. Sie kann Menschen zueinander führen. Sie kann einen Raum geben, damit sich Menschen versöhnen. Damit sich aber Menschen versöhnen, müssen sich Menschen versöhnen. Und das ist dann die Entscheidung, liegt dann einzig und allein bei uns. Und sozusagen, was dann die letztendliche Verantwortungsübernahme betrifft, kann Musik natürlich im Grunde gar nichts. Sie kann nicht Kriege beenden, aber sie kann Menschen zusammenführen. Sie kann nicht Gegner zu Freunden machen, aber sie kann einen Raum geben, wo Gegner sich entscheiden können, sich zu versöhnen. Das und unendlich viel mehr kann sie. Sie muss nicht politisch sein, sie kann. Sie ist das, was wir daraus machen. Und das ist ein unglaubliches Geschenk.
Absolut. Ich hätte ja gewettet, dass Sie mir einen Wert mitbringen oder einen Gegenstand, das auf das Thema Teilen abzielt. Weil ich kenne ja auswählen, dass Sie sagen, alles im Leben. Es widerspricht sich auf jeden Fall nicht, aber ich dachte, Sie bringen mir was mit, was Sie gesagt haben mal in einem anderen Podcast, den ich auch sehr schätze. Sie müssen alles, was Sie im Leben machen, teilen. Das fand ich eine sehr, sehr spannende, sehr schöne Aussage.
Dazu stehe ich auch. Bis hin zu den Möbeln, die Sie hinter sich sehen. Ich für mich alleine brauche sie nicht. Aber ich empfinde größtes Glück, wenn Menschen, Freunde auf meinen zwei Sesseln sitzen. Ich brauche den Quatsch nicht, aber ich brauche relativ wenig im Leben. Aber teilen und für andere da sein, kann ich sehr viel besser als für mich alleine da sein.
Wobei so ein Vorurteil für einen Pianisten wäre auch, dass man komplett alleine, also erstens ist ja eines der wenigen Instrumente, die im Orchester auch ganz alleine für sich stehen. Man kann ja auch ganz alleine für sich versunken spielen, oder? Man muss es ja gar nicht teilen.
Man muss es sogar. Und trotzdem teile ich es ja mit Menschen. Also das war ja der Grund, weshalb ich angefangen habe zu streamen. Weil ich einfach ideell das Gefühl nicht verlieren wollte, für andere Menschen Musik zu machen. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich aufgehört in der Zeit. Nein, teilen ist ganz, ganz zentral in meinem Leben.
Wunderbar. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und sage dann an der Stelle vielen Dank, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Das hat mir groß Spaß
gemacht. So gerne. Thank you for having me. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und das war die 37. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Leander Niederlechner. Ein Podcast für die Wertekommission. Mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.